Gendermedizin. Ein Podcast über die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Medizin. Denn Frauen sind anders krank und Männer auch. Hinter dem Gendermedizin-Podcast stecken wir, 5 Mädels von der Uni Würzburg, die sich ein wenig mit dem Thema Gendermedizin befasst haben. In den kommenden Folgen möchten wir euch das Themengebiet Gendermedizin näher bringen, indem wir Interviews mit Experten führen oder einfach zu zweit ein wenig darüber quatschen, in welchen Bereichen der Gesundheit die Unterschiede der Geschlechter einen großen Einfluss haben können.
Hallihallo, wir sind Fiona und Theresa.
Hallo!
Wir sind ja vom Gendermedizin-Podcast der Universität Würzburg und wir befassen uns heute mit einem, wie wir finden, allgegenwärtigen und trotzdem sehr spannenden Thema. Und zwar unterhalten wir uns heute über Ernährung. Wir haben ein bisschen recherchiert und uns interessiert natürlich vor allem die Genderunterschiede in Sachen Ernährung. Ob es welche gibt und wenn ja, welche. Und das werdet ihr gleich erfahren. Krass finden wir, dass jeder täglich isst und es für uns lebensnotwendig ist, aber trotzdem viele gar nicht so eine genaue Vorstellung haben, was eigentlich gesund ist, was wir lieber meiden sollten und welche vielleicht auch geschlechterabhängige Krankheiten so bei dem Thema Ernährung auftauchen können. Dazu haben wir euch erstmal gefragt, was ihr so über das Thema Ernährung wisst und was eure Einschätzungen im Bereich Genderunterschiede so sind. Und hier hört ihr mal, was ihr so über das Thema denkt.
Was stellst du dir unter Gendermedizin vor?
Gendermedizin? Oh, ja. Nix. So eine Mischung aus männlicher Anatomie des Körpers und weiblicher Anatomie des Körpers. Irgendwie alles hängt zusammengewürfelt und dann einen Oberbegriff Gender draus gemacht irgendwie.
Also an sich kenne ich den Begriff nicht, aber jetzt von der Herleitung her würde ich sagen, dass es auf jeden Fall mit dem Geschlecht Mann und Frau zu tun hat. Und bezüglich Medizin wahrscheinlich unterschiedliche Behandlungen von Mann und Frau, sowas in die Richtung.
Gendermedizin habe ich so jetzt noch gar nicht gehört. Wahrscheinlich irgendwas, wo praktisch auf medizinischer Ebene verglichen wird zwischen Männern und Frauen.
Gender heißt ja Geschlecht. Geschlechtsumwandlung.
So, da waren ja jetzt interessante, aber auch zum Teil richtige Antworten da. Das Internet sagt dazu, Gendermedizin bezeichnet Humanmedizin unter besonderer Beachtung der biologischen Unterschiede von Mann und Frau. Sie impliziert eine geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten.
Ja, im Bereich der Ernährung im Allgemeinen sowie in den Bereichen Ernährungsberatung, aber auch Gewichtsreduktion und Essstörungen im Besonderen existieren eine Vielzahl von geschlechtsspezifischen Unterschieden. Als wir euch gefragt haben, wer sich gesünder und bewusster ernährt, haben fast alle auf die Frau getippt. Die Meinung hierzu ist also ziemlich eindeutig. Frauen sind tatsächlich sensibler für Ernährungsfragen, haben ein besseres Ernährungswissen und ein bewussteres Ernährungsverhalten als Männer. Wie Gendermedizin schon impliziert, weisen die zwei Geschlechter Mann und Frau einige Unterschiede auf. Wir haben euch daher ein paar Fragen zu dem Thema gestellt, um zu schauen, ob dieses Wissen in der Bevölkerung überhaupt vorhanden ist. Eine der ersten Fragen lautete, wie viel Mehrbedarf an Kalorien hat ein Mann pro Tag ungefähr? Was schätzt du?
600.
Schätzungsweise 300 bis 400.
1000 Kalorien.
Ja, gute Frage. Kommt natürlich darauf an, wie aktiv man ist. Also ein Bauarbeitermann würde natürlich deutlich mehr verbrauchen als eine Frau, die im Büro sitzt. Andererseits eine Frau, die auf dem Bau schafft und der Mann im Büro ist auch wieder ein großer Unterschied. Aber ja, schwer zu beantworten. Also ich glaube, was er wirklich mehr braucht, ist gar nicht so viel. Das sind gleich 600 Kalorien oder so, vermute ich mal. Aber er isst halt, glaube ich, wesentlich mehr der Durchschnittsmann.
Frauen sind nicht nur anders als Männer, sie essen und trinken tatsächlich auch anders. Oder sollten es jedenfalls. Aufgrund geringerer Muskel- und größerer Körperfettmasse verbrauchen Frauen pro Stunde nur 55,8 Kalorien. Männer hingegen liegen schon bei 72,5 Kalorien. Bei gleichem Körpergewicht dürfen Männer daher mehr essen als Frauen. Umgerechnet auf die Durchschnittsdeutschen bedeutet das bei niedriger körperlicher Aktivität einen Mehrbedarf des Mannes an Energie von durchschnittlich 500 Kalorien am Tag. Also da waren auch einige richtig gelegen. Die aktuellen Ergebnisse aus der nationalen Verzehrstudie bestätigen, dass Männer tatsächlich durchschnittlich 166 Gramm mehr Lebensmittel am Tag essen. Also sie haben einen höheren Mehrbedarf. Und als würden sie es wissen, essen sie ja dadurch auch mehr. Besonders auffällig sind die Unterschiede beim Verzehr von Fleisch, Wurstwaren und Fleischerzeugnissen. Männer essen doppelt so viel Fleisch wie Frauen. Pro Tag nämlich 103 Gramm Fleisch und Wurstwaren. Bei Frauen landen nur 53 Gramm auf dem Teller. Also das ist schon eine Ansage und das hatten auch sehr viele in unserer Umfrage richtig.
Unsere zweite Frage war schon ein bisschen spezifischer, und zwar, glaubst du, Männer und Frauen müssen, abgesehen von der Kalorienzufuhr, noch auf andere Unterschiede achten, wie zum Beispiel einen höheren oder niedrigen Bedarf an gewissen Nährstoffen wie Proteinen, Kohlenhydraten oder Fetten oder vielleicht auch bei Vitaminen oder Mineralien darauf achten, dass sie was anderes essen?
Schwierig, ich würde schon ein bisschen sagen, aufgrund halt, weil eine Frau hat ja auch eher so andere Hormone, teilweise Östrogen, und ein Mann dann eher mehr Testosteron. Und ich kann mir vorstellen, dass halt irgendwelche bestimmten Stoffe eher wichtiger oder besser sind für die weibliche gewisse Sachen, eher für den weiblichen, gewisse Sachen eher für den männlichen. Aber es gibt so Grunddinger, wo ich denke, dass du bei beiden brauchst. Also beide brauchen.
Also was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass Eiweiß, die Männer mehr brauchen wie Frauen. Ob es jetzt in den anderen Richtungen da auch irgendwelche Werte gibt, kann ich leider nicht sagen.
Nee, denke nicht. Weiß ich nicht. Nee.
Nein, glaube ich nicht. Es
sind irgendwo beides Menschen, also glaube ich, dass die ziemlich das Ähnliche brauchen.
Wie Fiona ja gerade schon gesagt hat, verbrauchen Frauen weniger Energie. Und aufgrund dieses geringeren Energiebedarfs brauchen sie eine höhere Nährstoffdichte, also nährstoffreichere Lebensmittel mit geringerem Energiegehalt, um die Versorgung mit essentiellen Nährstoffen sicherzustellen. Denn bei einigen Nährstoffen, wie zum Beispiel bei Vitamin C, Vitamin B12, Calcium oder Jod, müssen die Frau bei geringerem Energiebedarf die gleiche Menge Nährstoffe aufnehmen wie der Mann. Hinzu kommt auch noch ein erhöhter Nährstoffbedarf während der Schwangerschaft oder während der Stillzeit. Bei anderen Nährstoffen bedingen physiologische Unterschiede unterschiedliche Zufuhrwerte. Das bedeutet, die Frau braucht zum Beispiel aufgrund des Blutverlustes während der Menstruation im gebärfähigen Alter einen höheren Eisenbedarf. Männer benötigen oft mehr Zink, da sie höhere Verluste von Zink über den Schweiß verlieren. So steht es zumindest in vielen Zufuhrempfehlungen.
Frauen sind benachteiligt. Und das nicht nur in der Karriere oder im Beruf oder irgendwo anders, sondern auch in Sachen Ernährung. Das ist eigentlich schon ein Witz. Und das ist der Fall, obwohl sie sich im Schnitt tatsächlich besser, gesünder und bewusster ernähren als Männer. Ganz schön unfair. In einer Auswertung von fast 800 Daten von Patienten und Patientinnen wurde herausgefunden, dass Frauen im Schnitt häufiger durch freie Radikale belastet und nährstoffunterversorgt waren als Männer. Zur Erklärung: Freie Radikale sorgen dafür, dass wichtige Nährstoffe nicht aufgenommen werden können. Die Wahrscheinlichkeit von Spätfolgen und späteren Erkrankungen war bei Frauen also größer. Die Mediziner erklären dies vor allem durch Stress, wegen der heute üblichen Mehrfachbelastung vieler berufstätiger Frauen im Haushalt und Kindern. Das wird leider trotz Emanzipationsbewegungen immer noch als reine Frauenangelegenheit betrachtet. Und dazu kommt noch der spezifisch weibliche Hormonstatus. Letztendlich kann man sagen, dass aus der Studie herausgelesen werden kann, dass Frauen trotz eines geringeren Energiebedarfs, das haben wir schon öfter erwähnt, sind, weil sie in der Regel ja auch leichter und kleiner als Männer sind, brauchen sie noch mehr Nährstoffe als Männer und zudem auch andere Schwerpunkte in Sachen Nährstoffversorgung setzen müssen. Und damit ist auch logisch erklärbar, dass sich die Ernährungsweisen von Mann und Frau unterscheiden sollten. Wir haben wieder mal euch zu dem Thema befragt. Die Frage lautete: Denkst du, Männer und Frauen ernähren sich vielleicht aufgrund des unterschiedlichen Nährstoffbedarfs auch unterschiedlich? Welche Lebensmittel essen deiner Meinung nach Männer in größeren Mengen und welche Lebensmittelgruppen essen Frauen bevorzugt?
Ja gut, das typische Beispiel ist ja im Sommer das Grillen. Wenn man das sieht, wenn man sehr männlichen Überschuss beim Grillen hat, dann kommt da Fleisch zum Fleisch auf den Teller. Und die Frauen, dann reicht ja eigentlich ein Salat, die brauchen mal einen Käse oder so. Also ich glaube schon, dass eben der Mann sehr aufs Fleisch fokussiert ist und Frauen da bewusster auch gucken, was hilft und so.
Direkt nicht, würde ich sagen, schon Männer stehen auf Fleisch. Fleisch ist schon so ein Männerding irgendwie auch schon auch.
Ja.
Und Frauen verfallen dann schon dem Süßen, denke ich, eher als die Männer. Ja.
Männer essen mehr Fleisch. Ja, und Frauen mehr Obst.
Männer essen, würde ich sagen, mehr Fleisch.
Fleisch, würde ich sagen, essen Männer vermehrt. Und eventuell die Frauen mehr Gemüse und Fisch.
Der Begriff Genderfood beschreibt genau diese Thematik. Und zwar, dass es Nahrungsmittel gibt, die besonders wichtig für das männliche Geschlecht sind und welche, die vor allem den weiblichen Organismus gut tun. Viele Befragte sind der Meinung, dass Frauen vor allem Obst und Gemüse zu sich nehmen und Männer eher Fleisch. Ja, also man kann sagen, dass es auch so stimmt. Denn Frauen brauchen auch mehr Gemüse, wie zum Beispiel Brokkoli, rote Rüben oder Spinat. Denn dieses Powergemüse ist reich an Eisen und Folsäure, was sie für die Blutbildung und einen gut funktionierenden Sauerstofftransport benötigen. Vor allem die Monatsblutung, die jede Frau hasst, aber jeden Monat hat, bedingt einen signifikant höheren Bedarf an Eisen. Folsäure ist in der Schwangerschaft besonders wichtig. Brokkoli und Spinat sind zudem auch besonders reich an Kalzium. Auch Milchprodukte liefern ebenfalls viel Kalzium, was Frauen für Zähne und Knochen gut brauchen können. Um der Formel, wie viele Nährstoffe, wenig Energie, gerecht zu werden, sind fettreduzierte Varianten der Milchprodukte ideal. Magertopfen und Schafmilch sind außerdem Vitamin B12-Bomben. Dieses Vitamin sorgt bei ihr für positive Stressreaktionen. Es erhöht die Lebensfreude und stärkt die Nerven. Außerdem neigen Frauen dazu, eher Süßigkeiten zu essen. Aber ja, nicht so schlimm. Männer brauchen dafür mehr Linsen, Kartoffeln und Hirse, also so richtiges Männerfood. Da ist überall besonders viel Zink und Selen drin. Zink ist für die Produktion von Testosteron sowie für wichtige Stoffwechselvorgänge verantwortlich. Selen senkt das Risiko für Prostatakrebs, was natürlich nur Männer kriegen können, und Linsen und Haferflocken haben zudem den Vorteil, besonders reiche Vitamin-B-Spender zu sein. Dieses Vitamin schützt männliche Gefäße. Spinat ist auch sehr reich an Zink, Selen und Magnesium und für Frauen und Männer eigentlich gleichermaßen gut. Und Bananen sind auch reich an Zink, Selen und Magnesium und daher zum Frühstücksmüsli oder nach dem Sport für ihn ideal.
So, jetzt mal von dem, was Männer und Frauen essen sollten, zu der Frage, wissen Männer und Frauen das denn auch? Ich würde gern kurz über das Ernährungswissen der zwei biologischen Geschlechter reden. Dazu kann man erstmal sagen, dass sich geschlechtsspezifische Unterschiede im Ernährungswissen erst mit zunehmendem Alter manifestieren. Also wenn wir Kinder sind, gibt es zwischen Jungen und Mädchen keine Unterschiede in Sachen Ernährungswissen. Das ändert sich aber schon im Jugendalter. Mädchen bzw. Frauen haben nicht nur ein höheres Ernährungswissen, sondern weisen auch größeres Interesse an Ernährungsinformationen auf als Jungen und Männer. Das heißt, wir lesen auch gerne mal ein Buch über Ernährung oder hören uns während dem Joggen einen Podcast darüber an, während bei Männern vielleicht eher gemischtes Hack läuft. Man geht davon aus, dass das größere Ernährungswissen auch ein Grund ist, dass Frauen häufiger die Möglichkeit zur Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, weil Frauen selbstkritischer sind und andere Idealvorstellungen haben und das unabhängig von ihrem jeweiligen Körpergewicht, greifen sie auch häufiger Methoden der Gewichtskontrolle zurück und auch der Gewichtsreduktion, also wir machen öfter Diäten. Als wir euch gefragt haben, wer denn öfter Diäten macht, kam von euch auch die klare Antwort, Frauen natürlich. Warum Menschen und vor allem Frauen solche krassen Idealvorstellungen haben, kann vielleicht die Theorie des sozialen Vergleichs von Festinger uns erklären, der schon 1954 seine Hypothese aufstellte. Und zwar sagt er, der Mensch hat einen Trieb zur Bewertung der eigenen Meinungen und Fähigkeiten. Das heißt, wir sind dauernd darum bemüht zu schauen, ob wir genauso gut, besser oder schlechter in irgendwas sind als andere. Auch wenn es um Meinung oder Einstellung geht, vergleichen wir dauernd und fragen uns, bin ich normal, denke ich anders oder bin ich genauso wie die anderen? Besonders oft kommt es zu diesen sozialen Vergleichen, wenn objektive Standards fehlen. Wenn wir zum Beispiel in der 10. Klasse früher 100 Meter rennen sollten, konnte man es in einer Tabelle ablesen und sagen, ach so, ich war schneller als 12,9 Sekunden, ich war also echt gut. Wenn wir aber am Nachmittag ein Rennen vereinbart haben, wer am schnellsten bei der Eisdiele ist, dann ist das eben so, wer als erstes da ist, ist am besten. Ich vergleiche mich also mit anderen, weil ich gerade nicht weiß, was wirklich gut ist. Wir vergleichen uns übrigens mehr mit Personen, die besonders ähnlich sind, also im gleichen Alter oder die das gleiche Geschlecht haben. Insgesamt kann man sagen, der soziale Vergleich ist zentrales Werkzeug, um sich selbst vor allem positiv wahrzunehmen und zu beurteilen. Aber es kommt auch oft zu parasozialen Vergleichsprozessen mit Medienpersonen, also die Hauptdarsteller unserer Lieblingsserie oder auf dem Instagram-Profil von Pamela Reif. Diese werden im Fernsehen oder auf Instagram natürlich besonders positiv dargestellt, was dann bei uns zu Unzufriedenheit führen kann. Das Ganze nennt sich dann Aufwärtsvergleich. Bei dem Ganzen handelt es sich um automatische Prozesse, die wir oft gar nicht merken, also die ganz unbewusst stattfinden. Dazu gibt es auch eine ganz interessante Studie aus dem Jahr 2004. Und zwar sind die dann nochmal spezifischer auf das von den Medien vermittelte Zerrbild der Wirklichkeit eingegangen. Also, dass in den Medien zum Großteil reiche und attraktive Menschen gezeigt werden. Wenn wir so etwas sehen, führt das wiederum zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben und auch mit dem eigenen Körper. Wobei dabei auch herausgefunden wurde, dass insbesondere Frauen davon betroffen sind. Eine Meta-Analyse mit über 25 Studien über die Rezeption dünner Models zeigte ein signifikant negativeres Körperbild der Rezipienten, insbesondere bei jungen Frauen unter 19 Jahre, die besonders anfällig für dieses Schlankheitsthema sind. Darüber wollen wir auch später noch mit euch reden. Jetzt wissen wir, wie sich Männer und Frauen unterschiedlich ernähren sollten, welches Geschlecht die Nase vorn hat, wenn es darum geht zu wissen, was eigentlich gesunde Ernährung ist. Und jetzt wollen wir, glaube ich, nochmal darüber reden, wie sich Männer und Frauen denn tatsächlich ernähren.
So, das waren schon sehr interessante Fakten und ein kleiner Einblick in die Psychologie. Aber jetzt kommen wirklich, wirklich handfesten Fakten, und zwar zu den Statistiken. Wie ernähren sich Männer und Frauen wirklich? Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Sachen Ernährung machen sich erstmals im Jugendalter bemerkbar. Außerdem kann man sagen, je höher der Bildungsstand ist, desto höher ist auch das Ernährungsbewusstsein. Macht irgendwie Sinn. Und im Erwachsenenalter sind geschlechtsspezifische Differenzen beim Konsum bestimmter Lebensmittelgruppen beobachtbar. Vor allem das Thema vegetarische und vegane Ernährung ist ja momentan sehr präsent. Wir fragten euch nach eurer Einschätzung. Die erste Frage lautete: Wie viele Menschen in Deutschland ernähren sich vegetarisch?
Ich weiß, dass es mehr wird, aber wie viel? Keine Ahnung.
30 okay. Prozent?
Mhm. 10.
20 Prozent?
12.
5 Prozent?
20 Prozent?
Die zweite war: Wie viel Prozent der vegan lebenden Menschen sind männlich? Weil viele Vorurteile sind ja, dass Männer eindeutig mehr Fleisch essen, wie wir schon herausgefunden haben. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich in Deutschland der Fall ist.
Sagen wir 27 Prozent. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr geringer Anteil. Also ist auch schon die Veganer selbst gering und dann auch noch die vegan lebenden Männer, ist, keine Ahnung, 6, 7 Prozent.
9?
40.
20.
35 Prozent Kerle.
Ja, also da war ja eine breite Masse an Antworten dabei. Die Antwort auf die erste Frage, wie viele Menschen sich in Deutschland vegetarisch ernähren, ist 10 Prozent. Also ja, wir hatten ja auch mal 30 Prozent, wir hatten auch mal 5. Also es schwankt sehr und anscheinend wissen die Menschen nicht sehr viel darüber, wie viele Leute sich wirklich vegetarisch ernähren. Die rein veganen Menschen, ne, sind nur 1-2%. Aber die Tendenz steigt. Ja, und jetzt zu den Vegetariern und der Unterschied zwischen Mann und Frau. Also von den 10% der deutschen Bevölkerung, die sich vegetarisch ernährt, sind 29% Männer und 71% Frauen. Also ja, die Frauen liegen hier ganz klar vorne. Aber was interessant war die Antwort unserer Befragten auf die zweite Frage, und zwar: Wie viel Prozent der vegan lebenden Menschen sind männlich? Vegan ist ja nochmal eine Stufe krasser sozusagen als vegetarisch. Und da haben wir ja sogar Antworten, die bei 40 Prozent lagen, obwohl wir in der Frage zuvor ja festgestellt hatten, dass die Meinung der Menschen ist, dass Männer viel, viel mehr Fleisch essen. Also ja, da scheiden sich, glaube ich, die Geister, und die tatsächliche Antwort ist 19 Prozent. Also 19 Prozent der vegan lebenden Menschen in Deutschland sind männlich. Ja, da kann auch ein bisschen Luft nach oben, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ja, das Thema, über das du gerade geredet hast, finde ich auch super spannend. Und ich freue mich natürlich sehr, dass der Anteil an vegetarischen, vegan lebenden Menschen immer weiter steigt. Die Anzahl der vegan lebenden Menschen nimmt nämlich seit dem Jahr 2010 jährlich um 15% zu. Ich selbst habe mich in diesem Jahr auch dazu entschieden, von vegetarisch auf komplett vegane Ernährungsweise überzugehen. Und ja, ich bin sehr glücklich damit und mich freut es auf jeden Fall, dass so viele Menschen das machen.
Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich habe es probiert. Ich war letztes Jahr 4 Wochen in Vietnam und mir haben die Tiere das so leid getan, dass ich dann wirklich ein Dreivierteljahr oder so vegetarisch gelebt habe. Vegan, das schaffe ich nicht. Ich mag einfach Käse viel zu sehr und Eier. Aber ja, und jetzt bin ich wieder angelangt bei Steak. Aber Wurstwaren nicht.
Ja, und ich finde es einfach schön, dass einfach das Bewusstsein in der gesamten Gesellschaft, vor allem bei jungen Menschen, steigt und dass jeder sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat und der Trend eben weitergeht.
Ja, die Männer kriegen wir auch noch dazu.
Eben. Aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema. Wir beschäftigen uns erstmal noch mit Gewichtsreduktion. Dazu erstmal ein paar Fakten. In Deutschland haben 11% der Frauen einen Body Mass Index über 30 und 12,1% der Männer. Das ist allerdings eine Zahl aus dem Jahr 2003 und 2017 im Konsensus geht hervor, dass 18,1% der Männer einen BMI über 30 haben und 14,6% der Frauen. Das ist also schon mal ganz schön gestiegen in den letzten Jahren. Ein hoher Body Mass Index bedeutet nämlich für beide Geschlechter unabhängig, dass es ein riesen Risikofaktor ist für zahlreiche Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, Hypertonie oder Fettstoffwechselstörungen. Die es vielleicht nicht wissen, ein BMI von unter 18,5 gilt als Untergewicht, bis 25 als Normalgewicht, ab 25 dann als Übergewicht und wenn der BMI schon bei 30 oder mehr liegt, ist man adipös, das heißt, man hat starkes Übergewicht. Außerdem besteht natürlich dann ein erhöhtes Operationsrisiko und eine reduzierte Beweglichkeit sowie Beeinträchtigung der Lebensqualität. Und jetzt noch so ein paar Fakten, einfach insgesamt, wie sich Frauen und Männer da bewegen im BMI. Zwischen 20 und 25 sind bei Frauen 12,2% unter 18,5. Bei 3,4% haben den BMI von 30 und mehr. In der Altersgruppe 55 bis 60 sind nur 2,2% unter 18,5 und 16,6% über 30. Das kann man also sagen, mehr junge Frauen sind untergewichtig, ältere Frauen sind eher übergewichtig. Bei Männern ist es bei 20- bis 25-Jährigen so, dass 5,7% einen BMI von 18,5 haben. Also das bedeutet, es sind weniger als bei Frauen, aber immer noch 5,7%. Und 4,9% haben einen BMI von 30 und mehr. In der Altersgruppe 55 bis 60 sind nur 0,4% unter dem BMI von 18,5 und 22,6%, also auch deutlich mehr, bei 30 und mehr. Das Fazit also, junge Menschen sind eher dünn, im Alter legen wir gerne etwas zu. Interessant finde ich auch, dass fast 50% der Männer in fast allen Altersgruppen einen BMI zwischen 25 und 30 haben. Bei Frauen erreicht der Wert des Normalgewichts höchstens 37 in den Altersgruppen. Der Anteil an Untergewichtigen und Normalgewichtigen ist bei Frauen aber in allen Altersgruppen höher, während Männer mehr übergewichtig sind.
So, jetzt kommen wir zur Fettverteilung. Da gibt es natürlich auch geschlechtsspezifische Unterschiede, sonst würde ich ja nicht drüber reden. Und zwar ist das Körperfett, der Körperfettgehalt, aber auch die Fettverteilung von Männern und Frauen unterschiedlich. Frauen haben prinzipiell einen höheren Körperfettanteil als Männer. Bei Männern liegt ein Körperfettgehalt von 10-20% als normal. Bei Frauen liegt dieser Wert bei 20-30%. Also, liebe Frauen, nehmt eurem Körper die ein oder andere Speckrolle nicht übel. Das ist ganz normal und liegt in unserer Natur. Unterschiedlich sind aber auch die Fettverteilung und das Risiko für Begleit- und Folgeerkrankungen. Während Männer vor allem zu einem Bierbauch neigen, verteilt sich das Fett bei der Frau vielleicht eher an den Hüften. Ja, was schöner ist,
lässt sich drüber streiten.
Ja, beim Gewichtsmanagement, dazu kann man auf jeden Fall sagen, dass Frauen häufiger als Männer Verhaltensmaßnahmen zur Gewichtskontrolle anwenden. Der Wunsch nach einer ausgeprägten Gewichtskontrolle kann aber auch krankhaft werden. Und darüber unterhalten wir uns jetzt. Wir fragten wieder euch und wir fragten euch eben nach der Häufigkeit von Magersucht. Also tritt Magersucht eher bei Männern auf oder bei Frauen?
Das denke ich auch. Also was ich jetzt so mitgekommen habe, Mädchen vor allem, jüngere Mädchen.
Frauen.
Frau.
Frau.
Frauen.
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 Auch hier ist eure Antwort ja ganz klar gewesen. Und es stimmt tatsächlich, Frauen haben öfter Magersucht, sie leiden öfter daran, aber auch Männer natürlich, das darf man auch nicht vergessen. Die Einstellung zum Körperbild hat sich in den letzten Jahren nämlich stark verändert. In den 70er Jahren sah man den Menschen mit stärkerer Silhouette und fand ihn gemütlich, humorvoll und ausgeglichen. Und heute gilt Schlankheit halt als Ausdruck für Leistungsfähigkeit, Attraktivität und auch Glück. Und wird natürlich auch von vielen, Frauen wie Männern, angestrebt. Dieser Trend spiegelt sich ja auch zum Beispiel in unserem Instagram-Feed wider. Wahrscheinlich kennt jeder von euch die Fitness-Influencer, wie zum Beispiel Pamela Reif mit fast 6,4 Millionen Followern oder Sophia Thiel mit 1,1 Millionen oder vielleicht auch Lisa Del Piero mit 825.000. Das ist schon eine ganze Menge und jeder von uns sieht wahrscheinlich täglich jemanden, der gerade super fit ist, super schlank und dabei auf Insta auch noch super happy aussieht.
Ja, nur ich schaue immer nur zu, wenn sie die Storys im Fitnessstudio aufnehmen, anstatt dass ich selbst was mache.
Das Yay. Kennt wahrscheinlich jeder und ja, manche macht das auch super unglücklich und führt dann zu Problemen.
Ja, also wir sind uns auf jeden Fall alle einig, dass Frauen im höheren Ausmaß Schönheitsidealen nacheifern. Sie sind unabhängig vom Body Mass Index prinzipiell unzufriedener mit diesen und schätzen ihr Körpergewicht im Gegensatz zu den Männern auch immer höher ein, als es tatsächlich ist.
Das ist krass, oder?
Ja, total dumm einfach.
Wir Frauen halt.
Ja. Immer unzufrieden. Ja, und Frauen versuchen auch häufiger ihr Körpergewicht zu reduzieren, wie ich ja schon erwähnt hatte. Und diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körpergewicht, die Überbetonung von dem Schlankheitideal und die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft sowie die widersprüchlichen Rollenerwartungen an die Frau sind absolute Risikofaktoren für die Entstehung von Essstörungen, von denen Frauen signifikant häufiger betroffen sind als Männer. Also wir sollten alle mal ein bisschen gechillter werden und man muss keine Modelmaße haben.
Genau.
Ja, eine schöne Frau zu sein.
Eben.
Das haben wir jetzt auch schön gesagt.
Wir wollen euch jetzt auch nochmal aufklären, welche Arten von Magersucht es überhaupt gibt. Und da ist natürlich die Anorexia nervosa die ganz normale Magersucht, wie wir sie kennen. Das bedeutet, die Menschen wollen einfach nichts mehr essen oder essen sehr wenig, viel zu wenig, als sie eigentlich brauchen und nehmen dann auch krass ab. Die Hochrisikogruppe von dieser Form von Essstörungen sind Mädchen und Frauen zwischen 15 und 35 und die auch vorwiegend aus der Mittel- und Oberschicht stammen, was natürlich wieder übereinstimmt. Je mehr Bildung, desto mehr wissen wir über Ernährung, aber desto mehr kann vielleicht auch falsch gehen. In Deutschland bei Frauen zwischen 15 und 35 Jahren haben 0,7% bis 1% diese Form von Magersucht. Lediglich 1% der an dieser Form von Magersucht erkrankten Menschen sind Männer.
Ja, jetzt kommen wir zur Bulimia nervosa. Hier liegt die Prävalenz bei den 15- bis 35-jährigen Frauen bei 1,2% und 0,1% bei den Männern, also in dieser Altersgruppe, wobei die Dunkelziffer weitaus höher geschätzt wird. Die Diagnosekriterien sind unter anderem, dass Betroffene unter Heißhungerattacken leiden, bei denen große Mengen Nahrung in kurzer Zeit konsumiert werden. Daraufhin wird durch selbstinduziertes Erbrechen dagegen gesteuert. Also man isst was, fühlt sich dann schlecht, steckt sich den Finger in den Hals und bricht es dann sozusagen wieder heraus. Ja, die Prävalenz bei Essstörungen allgemein haben wir jetzt auch nochmal nach Geschlecht und nach Alter geteilt. Und da ist allgemein zu sagen, dass von 1000 betrachteten Personen etwa 30 bis 50 an einer Essstörung leiden. Also sind eigentlich recht viele. Etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter von 11 bis 17 Jahren zeigen Symptome von Essstörungen. Essstörungen entwickeln sich vor allem im Kindesalter und im jungen Erwachsenenalter, können aber auch später noch auftreten, also ist natürlich kein Ausschluss, aber hauptsächlich in dem Alter. Über alle Essstörungen hinweg sind Mädchen bzw. Frauen deutlich häufiger betroffen als Jungen bzw. Männer. Ja, bei Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren liegt der Anteil bei 23,5%. Also das ist auf jeden Fall ein Wort. Das ist heftig, oder? Ja, das ist wirklich... Ja, fatal eigentlich. Und Mädchen, die sich voll und ganz in Pubertät befinden, sind sogar mit 32,3% vertreten. Also das geht ja schon auf die 50% zu. Und wenn man bedenkt, dass so viele junge Mädchen damit Probleme haben, sollte man sich auch überlegen, ob Instagram und Co. das dann befördern, wie wir vorhin schon erwähnt haben, Pamela ja. Reif und diese Fitnessmodels. Ja, und ob man da auch dagegen steuern sollte. Und ja, diese Mädchen befinden sich im Alter von 14 bis 17 Jahren, also das kritische Alter bei jeder jungen Frau. Bei den Jungs sieht es so aus, dass der Anteil der 11- bis 13-Jährigen liegt bei 17,8% und die 14- bis 17-Jährigen sind nur mit einem Anteil von 13,5% vertreten. Also je älter sie werden, desto seltener kommt diese Art Essstörung vor. Ja, ist eigentlich ganz interessant.
Ja, und ich hätte es auch nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, wenn man dann so 14 ist, so Pubertät, dann achtet jeder mehr aufs Äußere. Das hat bestimmt jeder in der Schulzeit gemerkt.
Ja.
Aber interessant auf jeden Fall, das auch mal zu hören.
Ja. Ja, die Jungs werden selbstbewusster und die Mädchen, da geht das Selbstbewusst irgendwie in den Keller.
Was läuft da falsch? Ja. Zuletzt gibt es auch noch die Binge Eating Disorder. Bei der Binge Eating Disorder finden gegensätzlich zur Bulimia nervosa dieses Kompensationsverhalten nicht statt. Also der Großteil der Betroffenen ist deshalb auch übergewichtig, weil eben viel gegessen wird. Es gibt viele Heißhungerattacken, aber es wird nicht danach irgendwie gegengesteuert. Also es gibt kein Erbrechen. Und 2-5% der Allgemeinbevölkerung sind von dieser Essstörung betroffen. Ja, dann letztendlich noch der Grund für Gewichtsverlust. Das ist bei Männern und Frauen auch ganz unterschiedlich. Während der vornehmliche Grund für eine Gewichtsreduktion bei jungen Frauen kosmetisch ist, also wir wollen schöner aussehen, wir wollen so wie Pamela Reif aussehen, reduzieren Männer eben ihre Energiezufuhr in erster Linie, um sportlich besser zu werden. Also das finde ich auch sehr interessant. Im Moment ist ja auch dieser Fitness-Hype und ich kann mir auch vorstellen, dass auch Männer mittlerweile einfach den Sixpack wollen, damit es gut aussieht. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass die auch besser sein wollen. Ja, insgesamt kann man sagen, Männer sind zufriedener mit ihrem Körper. Sie streben weniger stark nach Schlankheit oder tollem Aussehen. Und das bietet eben einen gewissen Schutz vor der Entwicklung von Essstörungen. Und deshalb sind wir Frauen mehr betroffen. Und
aber wir haben ja auch einen größeren Körperfettanteil. Und das brauchen wir auch.
Genau, das brauchen wir und ist gesund für uns.
Eben. das war's auch schon. Was heißt schon? Wir haben jetzt schon eine Zeit lang gebabbelt. Aber wir wollen ein kleines Fazit euch noch mit auf den Weg geben. Es gibt also wahnsinnig viele Unterschiede im Bereich Ernährung zwischen den Geschlechtern, was ihr vielleicht auch nicht so erwartet habt. Frauen ernähren sich meist viel bewusster, essen mehr Obst und Gemüse als Männer und zudem weniger Fleisch. Das haben unsere Befragten auch sehr gut erkannt. Das Bewusstsein, dass sich Männer und Frauen wirklich auch unterscheiden, ist also auch in der Bevölkerung durchaus zu sehen. Auch eine wichtige Erkenntnis ist, dass Frauen andere Idealvorstellungen ihr Körperbild betreffend haben, öfter zu gewichtsreduzierenden Maßnahmen greifen und daher als Hauptrisikogruppe an einer Essstörung zu erkranken gelten. Männer und Frauen sollten sich also nicht miteinander vergleichen, egal in welchem Bereich, aber da Essstörungen und allgemein die Ernährung nicht unterschätzt werden sollten, ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Auch im Hinblick auf Ernährungsberatung und medizinische Versorgung. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sagt, ja, mein Freund isst aber die ganze Zeit Süßigkeiten und Pizza und bla 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 und nimmt nicht zu, der hat viel mehr Muskeln als wir. Heißt, da geht es gleich direkt in die Muskeln und da bekommt am besten noch ein Sixpack, wenn man zweimal in der Woche ins Fitnessstudio geht. Und bei uns landet es auf den Hüften und keine Ahnung wo, nur nicht in den Muskeln.
Ja, leider. Aber gut, ich finde es einfach wichtig, dass wir auch mal drüber geredet haben, dass da die Unterschiede sind und dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und vielleicht auch jetzt ein paar Leute mehr wissen, was Gendermedizin bedeutet und welche Unterschiede es da gibt in der Ernährung. Ja. Und wir hoffen, ihr fandet das auch interessant und ihr hattet ein bisschen Spaß, uns zuzuhören. Und ja, das war's von uns.
Tschüss.
Ciao, ciao.
1 Podcast über die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Medizin. Denn Frauen sind anders krank und Männer auch.